Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte für euch und für uns alle beten, dass wir Gottes Wort und die Predigt aufnehmen, wie das trockene Wasser, das trockene Land, den hoffentlich bald kommenden Regen. Jesus Christus, ich danke dir für deine unverbrüchliche Treue, Liebe und Hingabe. Und durch dein heiliges Wort willst du uns berühren und mit uns sprechen. Ich bitte dich für mich und für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, um deinen Heiligen Geist. Beschenke uns, Herr. Amen. Das Predigtwort, was uns für diesen Sonntag verordnet ist, der hat so einen schönen klangvollen Namen, der da ist, quasi modo geneti, wie die neugeborenen Kinder nach der Auferstehung, genau. Ich lese uns den Predigtext, Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Montag muss ich, Corona hin, Corona her, unbedingt nach Dresden fahren. Mein Auto ist allerdings in der Werkstatt. Kein Ding. Ich habe mir die Nahverkehrs-Apps von Dresden und Kamenz runtergeladen aufs Handy. Und bei normalem Wetter ist auf Bus und Bahn Verlass. Arbeit, Abfahrtszeit und Ort ist klar. Also ich will damit sagen, der öffentliche Nahverkehr hat klare Zusagen gegeben. 8.43 Uhr ab Osling, keine Panik. Ich werde 8.35 Uhr an der Haltestelle sein und warten. Der Bus wird kommen. Es ist mir klar, von Bus und Bahn zu erzählen, das ist nicht so der richtige Knalleffekt für den Predigtbeginn. Aber ich finde, das passt gut zu unserem Wort. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Denn nicht nur der öffentliche Nahverkehr, sondern auch unser Herr hat uns klare Zusagen gegeben. Welche Zusagen? Bist du bewandert in den Verheißungen Gottes? Und welche dieser Zusagen von unserem Herrn trägt dich, erfrischt dich gerade? Also nach dieser Predigt, das ist jetzt sozusagen eine klare Ansage von mir, eine klare Aufgabe an jeden in unserer Gemeinde, nach der Predigt fange an, die Verheißungen des Herrn zu lernen, auswendig, Leute. Also, die Verheißungen des Herrn, die sagen doch wohl auch, du musst nicht aus eigener Kraft leben oder glauben oder gar die Welt verändern. So wie ich eben auch nicht zu Fuß nach Dresden muss. Allerdings, was meine morgige Fahrt betrifft, muss ich den Fahrplan kennen. Ich muss mich auch zur Haltestelle bequemen. Ich muss auch ein gewisses Grundvertrauen zu dem Busfahrer haben, dass der mich nicht nach Buxtehude kutschiert. Und ich muss auch den Fahrpreis entrichten. Und wenn du auf den Herrn wartest, dann ist es ähnlich. Auf den Herrn warten, wie geht das? Du musst seine Verheißungen kennen. Also wenigstens 10. Und dann musst du dich zum Gebet bequemen. Und dann warten in Geduld. Und dann einfach den Verheißungen des Herrn vertrauen, sozusagen dich mitnehmen lassen von Gottes Geist und auch rechtzeitig umsteigen, wenn der Herr einen neuen Weg hat. Und wenn du das tust und den Verheißungen des Herrn vertraust, dann erreichst du Ziele, die du aus eigenem Verstand gar nicht in den Blick genommen hättest. Und du gehst Wege, die du sonst gar nicht gefunden hättest. Du bekommst definitiv keine neue Kraft, wenn du darauf bestehst, deine eigenen Wege zu gehen. Wenn du das tust, dann sollst du wissen, die Verschleißerscheinungen bei solch einem Lebensentwurf, ich mache, was ich will, im gegenwärtigen Gesellschaftsmodell sind hoch. Ohne den Herrn, da wirfst du alles zum Fenster hinaus. Deine Bestimmung, deine Kraft, deinen Sinn. Und Paulus sagt dazu nur, und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Ohne den Herrn, ihr Lieben, bleibt am Ende nichts. Und dafür wird hier erstmal gewarnt. Der Prophet sagt, Männer werden müde und matt und junge Leute straucheln und fallen. Und wenn du darauf bestehst, deinen eigenen Weg zu gehen, dann wirst du straucheln und fallen. Deine Bestimmung ist in allen Lebenslagen zweifelsohne diese. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Warte, harre auf Gott, fokussiere dich auf den Herrn. Und dazu brauchst du Sammlung, keine Zerstreuung. Ich finde interessant, dass Harren im hebräischen Urtext, da heißt dieses, kommt dieses Wort von Seil oder Schnur. Und dieses Wort Harren findet Verwendung, wenn ein Bogenschütze den Pfeil auf die Sehne legt, das Ziel ins Auge fasst und zielt. Also mit gesammelter Konzentration schaut er auf einen Punkt und alles andere hat er für sein Auge abgeblendet. Die auf den Herrn harren, das sind nicht die, welche diese oder jene Möglichkeiten für ihr Leben ins Auge fassen und auch dabei noch ein bisschen Religion haben. Die auf den Herrn harren, das sind die, welche ganz, von ganzem Herzen mit ihm rechnen. Und zwar in allen Lebenslagen nur mit ihm. Die Christus ganz ihren Heiland sein lassen in allen Lebenslagen. Die harren auf den Herrn. Und solche bekommen auch täglich neue Kraft. Wir halten mal an dieser Stelle in unseren Gedanken und was wir dabei fühlen, inne. Wir machen eine Atempause, weil ich gerne mit uns jetzt mal die Blickrichtung verändern will. Es ging bisher nur um das persönliche Vertrauen zu Gott, also ich und mein Gott. Uns ist aber dieses Bibelwort gegeben für heute und dieses Bibelwort hat einen viel weiteren Horizont als nur Gott und ich. Wir tun das so. Unsere Blicke wandern jetzt von uns weg und wandern zurück an die ersten Adressaten in die Zeit vor 2500 Jahren. Also die ersten Zuhörer dieser Prophetenpredigt. Und wenn man die liest, dann stellt man schnell fest, der Prophet sagt dem Volk Israel nicht zuerst, hoffe auf Gott, harre. Das tut er gar nicht. Sondern er fängt an zu erzählen, Gott ist groß, Leute. Und Gott hat alle Macht. Und nichts ist Gott unmöglich. Und deshalb sollst du staunen und beten. Und du sollst ihn anbeten und loben. Und wir stellen uns vor, weil wir auch wissen, wo diese Predigt stattgefunden hat, wir stellen uns vor, die Gemeinde der Hebräer ist am Abend nach anstrengender Sklavenarbeit versammelt und endlich Luft holen, etwas Zeit. Und die Milchstraße und die unzähligen Sterne erleuchten das Firmament. Aber die Glaubenden, die da vor dem Prediger sitzen, sind bedrückt. Ja, sie sind beschämt. Und es sind Menschen, die gerade in dem Prozess des Aufgebens sind. Aufgeben ist ja ein Prozess. Sie wollen gerade alle Hoffnungen aufgeben oder meinen, das zu müssen. Das heißt, innerlich und auch äußerlich schauen sie zu Boden. Also deprimierte Leute. Ich sage auch dann, warum. Aber diese Leute, die so zu Boden schauen und so innerlich sagen, es hat ja doch keinen Sinn, sie schauen nach unten und hören die Stimme des Predigers, der sagt, hebet eure Augen in die Höhe und seht. Und der Prediger, sie schauen hoch und sie hören, wer hat die Sterne und das Firmament geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Ein guter Predigtstart, erstmal weg von so von dem, oh, mir geht's nicht gut. Sie schauen von sich weg in den orientalischen Nachthimmel voller Flimmern und Leuchten. Und das ist ein erhebender Anblick, denn wir müssen wissen, das Weltall, das ist der größtmögliche Raum, in den ein Mensch blicken kann. Aber, dieses Wörtlein mit vier Buchstaben ist wie eine feste Mauer. Sie schauen hoch und sofort ist dieses Wörtlein da, aber. Und sie denken daran, dass ihre Lebensexistenz futsch ist. Also, ihr geliebtes Jerusalem in Trümmern. Der Tempel verbrannt und sie selbst fern von der Heimat, keine Hoffnung auf Rückkehr, Gefangene und Sklaven. Und diese äußere Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft, war auch eine innere. Also es war nicht nur eine Lebenskrise, sondern zugleich auch eine Glaubenskrise. Deshalb war das so ernst mit der Niedergeschlagenheit. Also, ich muss uns das kurz erklären. Die Israeliten, die kamen mit sich und ihrem Gott überein durch den Tempel. Im Tempel wurden Opfer gebracht für die Sünden und zum Lob Gottes. Aber das war ja jetzt vorbei, es gab keine Opfer mehr. Und die Frage war, wie komme ich jetzt mit meinem Gott klar? Wie sollte man sich denn jetzt mit Gott versöhnen, ohne Priester, ohne Opfer? Und dann war für jeden Israeliten auch klar, die heilige Stadt Zion, der Berg Zion und die Stadt Jerusalem, dort hat Gott seine Gegenwart verheißen. Das war die Stadt Gottes. Das war die Garantie seiner Gegenwart. Aber die Stadt war fern und auch zerstört. Und jetzt war die Frage natürlich, war Gott in der Fremde auch gegenwärtig, 1000 Kilometer weg? Oder waren sie hier, weil Gott da war, Gott verlassen? Und ein drittes, die Hebräer wussten, die Zusagen, die Verheißungen Gottes hat Gott an das heilige Land gebunden. Wenn ihr kommen werdet, hat er einst Mose gesagt, in das verheißene Land, dann, und dann kommen die Segensaufzählungen. Und da war für die gläubigen Israeliten klar, Die Verheißungen Gottes, die können doch nicht einfach im Heidenland gelten. Ich will Folgendes sagen. Tief im Inneren verunsichert, menschlich und im Glauben, tief innerlich verunsichert, glaubten sie an ihr Bild von Gott. Sie glaubten. Er ist nicht hier bei uns im Heidenland. Frieden gibt es nur mit Gott im Tempel und durch ein Opfer. Und dann glaubten sie, und die Götter der Babylonier, die Sterne, in die wir gerade blicken, die sind stärker als unser Herr, stärker als unser Gott. Denn sonst, das ist doch offensichtlich, sonst wären wir ja die Sieger und die Babylonier unsere Sklaven. Aber es ist umgekehrt. Die Götter der Babylonier haben unseren Gott besiegt. Und so schauen sie in die leuchtenden, flimmernden Sternbilder und müssen denken, und diese da oben, die beten ihre Sieger an. Von denen, von den Sternen haben sie ihre Kraft. Von denen ist der Sieg gekommen über unseren Gott. Ihr Lieben, 2500 Jahre später, mit so einer großen Distanz, kann ich erstmal nur ein Wort dazu sagen: Astrologie. Wer unter uns sein Sternbild als Glückszeichen um den Hals hat, ihr Lieben, der verspottet Christus, Christus seinen Herrn. Der betet im Grunde genommen, wie damals die Babylonier, die Sterne an. Der erste Gedanke, der mir hier beim Lesen kam, jedem hier zu sagen, der zuhört, weg mit diesem Müll. Frei werden von dieser Schande, von diesem Irrglauben, die Sterne hätten was mit unserem Schicksal zu tun. Und der Prophet musste das den Zuhörern genau dasselbe sagen. Er sagte, Leute, wir glauben an Gott. Und alles, was wir sehen, auch die Gestirne, sind von Gott erschaffene Leuchten. Eine für die heutige Wissenschaft akzeptable Beschreibung der Sterne. Und er sagt weiter, nicht die Sterne da oben, sondern Gott ist der Herr. Und er ermahnt sie, verleiht doch nicht Toten, erschaffenen Leuchten, verleiht denen doch nicht göttliche Würde, in denen ihr von ihnen etwas erwartet oder sie gar anbetet. Gott regiert. Und er ruft ihnen zu, Gott führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Also der Herr ruft sie heraus. Und dann sagt er weiter, und seine Macht, die Macht Gottes, und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Und nun stellen wir uns vor, dass es nicht nur heute, sondern auch damals dialogische Predigten gab. Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Ältester in der Versammlung einen Einwand erhebt und sagt, wenn du recht hast, Prophet, sag, warum sitzen wir dann hier im Elend? Und diese Frage durchwandert die Zeiten. Und sie bleibt immer gegenwärtig und kommt besonders dann zur Geltung, wenn es Menschen, die Gott glauben, nicht so gut geht und zugleich daneben von der Größe Gottes erzählt hat, von seiner Allmacht und was er tun kann. Und bis heute tönt die Frage immer wieder, warum? Warum Gott? Oder manchmal auch, wo bist du Gott? Und der Prophet nimmt das auch auf und er stellt eine Gegenfrage und sagt, warum redest du so und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Wir spüren diesen seelsorgerlichen Ton, das ist nicht ein schulmeisterlich ermahnender, sagt, warum bist du so niedergeschlagen, dass du so etwas sagen musst? Nach dieser Gegenfrage legt er dann seinen Zuhörern, das wären auch wir heutigen, legt er ihnen die Herausforderung vor. Er sagt, hier das Elend, da der große Gott, aber von dir fordert Gott Vertrauen. Gott fordert Vertrauen. Aber eben nicht nur, wenn man sagt, ja, ich vertraue Gott und alles ist schön und sondern im Besonderen fordert Gott Vertrauen in diesem Widerspruch zwischen der gegenwärtigen Situation im Dunkel und im Licht Gottes und seiner Kraft. Also Gott fordert Vertrauen von dir und mir, wenn es nicht so läuft, wie der Mensch denkt. Also vertraue in dunklen Tagen auf Gott. Vertraue auf dunklen Wegen. Gott führt mich so oder so auf hellen und dunklen Wegen. Und die Predigthörer damals unterm Sternenhimmel, die hören eine ewige Wahrheit im Gegensatz zu den zeitlichen Richtigkeiten, die wir verkündigen. Sie hören eine ewige Wahrheit über die Größe Gottes. Der Prophet sagt, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Wir stellen uns vor, wir sind ja immer noch dort in Babylon und wieder hören wir Seufzer unter der Zuhörerschaft. Der Herr wird nicht müde und matt und viele seufzen. Ich höre das direkt. Die Seufzer, die da, wo dahinter stehen, oh, der große Gott. Und ach, wenn ich nur die Kraft hätte, das zu glauben. Wenn ich die Kraft hätte zu glauben, dass Gott so ist und so wunderbar, so groß, so mächtig. Wenn ich das glauben könnte, das wäre herrlich. Und diese Frage müssen sie ihm gestellt haben. Dass sie gesagt haben, wir würden ja gerne glauben, aber schau mal an, wie es hier aussieht. In uns und um uns. Und da sagt er ihnen ein wunderbares Wort. Und dieses Wort nehme ich sehr gerne für mich und lege es jeden, der jetzt zuhört, auch ans Herz. Es sind alle Müden angesprochen und alle, die meinen, das kann ich nicht. Da sagt der Prophet und schaut vielleicht einige an und sagt, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und das lass dir doch gesagt sein. Lass es dir gesagt sein. Er gibt dem Müden Kraft. Mittendrin, das ist doch das Geheimnis der Gegenwart Gottes. Das ist doch eines der Geheimnisse unseres Glaubens an Christus. Mitten in der Schwachheit, in der Müdigkeit des einzelnen Menschen und der Gemeinschaft, der Kirche, mitten in der Schwachheit wirkt Gott und durch sie. Ich erinnere an Paulus. In einem seiner größten Nöten und notvollen Momente, wo er sagt, ich habe den Herrn dreimal angefleht von ganzer Kraft, dass er mir helfen sollte. Da hört Paulus, wie ihm Gott zuflüstert, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das gilt auch für dich und mich. Denn damit wird auch schlicht gesagt, wer sein Hoffen auf seinen Gott konzentriert und in dessen Herzen sich dieses Hoffen entwickelt und der in einer Gemeinschaft von Hoffenden ist, durch das Hoffen und Warten entwickelt sich eine Dynamik. Dynamis heißt ja Kraft. Es entwickelt sich eine beschwingte Dynamik, wie ein Aufwind vielleicht nach oben. Und das so geschieht, dass wer auf Gott wartet, eine Dynamis bekommt, einen Aufwind, das ist die Erfahrung übrigens wirklich jeder Generation der Glaubenden. Da braucht man nur mal in der Kirchengeschichte blättern. Und das wird hier gesagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Im hebräischen Urtext nochmal, ich mache das ja als Theologe, dass ich da mal nachgucke, da lautet die genaue Übersetzung, den Hoffenden wachsen Schwungfedern. Finde ich schön. Dem Hoffenden wächst ein beschwingter Glaube. Und die Erfahrung lautet dann, mit meinem Gott kann ich Mauern, Hürden und ich kann auch mir schwierig erscheinendste Hindernisse überfliegen. Es könnten ja jetzt auch Einwände kommen. Schön gesagt, Herr Pfarrer, aber die Realität sieht anders aus. Okay, muss man ja gelten lassen, aber trotzdem gilt dieses Wort, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Zum Schluss möchte ich uns daran erinnern. Damals vor 2500 Jahren, als der Prophet dieses Wort gesprochen hatte, ein paar Jahre später, gab es in der antiken Welt einen einmaligen Vorgang. Das ist sonst so nicht wieder bezeugt. Da wurde es wahr, das Volk Israel durfte in die Heimat zurück. Man muss sich vorstellen, ein antiker Herrscher lässt Tausende, viele Tausende Sklaven, seine besten Arbeiter frei. Da fragt man sich, wieso das denn? Der Prophet hat gesagt, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und dass sie die ihnen unüberwindlichen erscheinenden Hindernisse, nämlich die Ketten, die Sklaverei, die Fremde, der ferne Gott, die zerstörte Stadt, überwinden und nach Hause dürfen. Es ereignete sich nachweislich, dass sich die Prophezeiung, die wir heute gehört haben, in grandioser Weise erfüllte. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass ihnen Schwungfedern wachsen wie dem Adler. Zum Schluss. Gott wartet, dass du auf ihn wartest. Gott wartet, dass du auf ihn wartest und er dir Schwungfedern wachsen lassen kann. Gott wartet darauf, dass er dir einen beschwingten Glauben schenken kann. Yes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.